Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass heute auch wieder so viele große Bibelentdecker dabei sind. Und wir wollen in dieser Fastenzeit, in dieser Passionszeit uns auch mit dem Weg Jesu befassen, der uns vorausgeht hinauf nach Jerusalem. Und wir wollen heute besonders noch einmal auf das Verhältnis von und die Beziehung von Jesus und Petrus schauen. Es ist der Sonntag Oculi und auch bei Jesus ist der Einsatz in diesem Zusammenhang sehr groß. Der Verrat durch seinen Jünger Judas, das war ja erst der Anfang des Leidensweges. Und in der letzten Passionsandacht haben wir gehört, wie Jesus gefangen genommen wurde. Und jetzt sollen wir Jesus folgen, ihm nachfolgen auf diesem Weg. Wir sollen auch verzichten lernen. Wir sollen nicht zurückschauen, sondern vorausschauen. Das heißt, wenn wir Gott ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch in unserem Leben Entscheidungen treffen über Liebe und Hingabe. Doch das gelingt uns ja nicht immer. So wollen wir heute eine Geschichte des Scheiterns hören und bedenken, die auf diesem Weg passiert ist, und zwar dem Jünger Petrus. Und wir hören jetzt aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 18, die Verse 12 bis 27.
Die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Jesus Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus.
Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er sprach, ich bin's nicht. Es standen da aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte nun Jesus über seinen Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm.
Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe.
Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach,
sollst du dem hohen Priester so antworten?
Jesus antwortete ihm,
habe ich übel geredet, so beweise es, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich?
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm.
Bist du nicht einer seiner Jünger?
Er leugnete aber und sprach, ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte?
Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?
Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn.
Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es, wie gesagt, um eine Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Jesus wurde nach seiner Gefangennahme zu den hohen Priestern geführt zum Verhör. Eigentlich gab es damals in Israel, in Jerusalem, nur einen. Und Hannas war der ursprüngliche hohe Priester, Doch er wurde von den Römern abgesetzt und sein Schwiegersohn Kaiphas war als neuer Hohepriester eingesetzt. Doch die Juden betrachteten Hannas weiterhin als ihren rechtmäßigen Hohepriester. So galten dann beide als Hohepriester. Kaiphas aber war es, so lesen wir in Vers 14, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Natürlich stimmt dieser Gedankengang. Dieser Satz drückt wahrscheinlich sogar den Ratschluss Gottes aus, denn es war ja in Gottes Erlösungsplan, Jesus zur Errettung der Welt hinzugeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Doch möglicherweise waren die Motive des Kaiphas ganz andere. Er hegte wahrscheinlich Mordabsichten gegen Jesus, weil ihm das wichtiger war, als dem Volk etwas Gutes zu tun. Also es wäre besser, ein Mensch stürbe für das ganze Volk, als dass das Volk sterbe. Das Volk hatte er wahrscheinlich gar nicht so sehr im Blick, sondern er hasste Jesus, weil er befürchtete, er könnte ihm seine Stellung, seine Position streitig machen. Er könnte ihm gefährlich werden. Und so ist das, was wir in Vers 14 außerdem noch erfahren, dass das Urteil, die Todesstrafe, die die Juden ja selbst nicht verhängen durften, schon längst im Blick war und schon längst vorgefasst war. Und dass es eigentlich nur ein, heute würde man sagen, ein Fake-Prozess, ein Scheinprozess war, was da inszeniert wurde. Und das war für die jüdische Judikative eigentlich ja ein Armutszeugnis. Also mit anderen Worten, der hohe Priester handelte willkürlich und hob die Gerechtigkeit, deren Hüter er eigentlich sein sollte, auf für sein persönliches Interesse. Und in dieser Hinsicht ist ein Scheinprozess in Szene gesetzt worden. Und in diesem ganzen Zusammenhang sehen wir jetzt den Simon Petrus. In den Versen 15 bis 18 erfahren wir, wie er mit Hilfe eines dem hohen Priester bekannten Jüngers in den Vorhof oder in den Palast des Hohepriesters hinein gelangen konnte. Und da geschah diese Begebenheit, dass eine Magd ihn sieht und zu ihm spricht: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Und er antwortet: Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Und das kommt uns bekannt vor. Welche Bedeutung hat diese kurze Antwort des Simon Petrus? Vergleichen wir sie doch einmal mit dieser Antwort, die uns so bekannt vorkommt, von Jesus. Jesus bekannte sich und sagte sich 24 Mal, im Johannesevangelium lesen wir es: Ich bin's. Ich bin der gute Hirte. In der letzten Passionsandacht haben wir darüber gesprochen, über die Ich-Bin-Worte Jesu. Und auch hier sagt Jesus wieder: Ich bin's. Simon hingegen verleugnete Jesus und sagte: Ich bin's nicht. Merken wir diesen Gegensatz? Jesus sagt: Ich bin's. Und Petrus sagt: Ich bin's nicht. Jesus gab sich bereitwillig auch mit dem Gebet: Wenn's dein Wille ist, dann soll dieser Kelch vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also bereitwillig gab er sich dem Willen Gottes hin. Und was haben wir für Willensbezeugungen von diesem Simon Petrus zuvor gehört? Bei der Fußwaschung: Ich will mein Leben für dich lassen, hatte er ihm gesagt beim letzten Abendmahl, hat das noch so versichert. Doch er konnte nicht der Jünger sein, der er gerne gewesen wäre. Er scheiterte. Und Jesus hat ihm das vorhergesagt. Jesus hatte ihn gewarnt. Und er hat ihm eigentlich auch noch eine Brücke gebaut und gesagt: Komm mit mir in den Garten. Bereiten wir uns vor im Gebet auf das, was uns bevorsteht. Und wir haben es gehört und erfahren es in den Evangelien, wie sehr Jesus sich auf das vorbereitet hat. Sein hohepriesterliches Gebet, in einem Kapitel zuvor, Kapitel 17, lesen wir, wie sehr er sich vorbereitet hat auf das, was ihm bevorsteht und darum gerungen hat, dass sie doch alle eins sein mögen. Wir erfahren von seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzte. Und wir erfahren auch, dass Simon und die anderen Jünger eingeschlafen sind dabei. Vielleicht war er erschöpft oder waren sie erschöpft, aber vielleicht hat Simon es auch nicht nötig gehalten zu beten, weil er bisher ja immer ganz vorne dran war in der Gesellschaft der Nachfolger von Jesus. Vielleicht dachte er, ich brauche das nicht, ich habe es nicht nötig, weil er vielleicht auch ein falsches Bild von sich hatte, weil er sich selbst überschätzte, weil sein Herz nicht im Gebet vorbereitet war. Und es war vielleicht Angst, Furcht vor dem, was Jesus jetzt bevorsteht, aber vielleicht auch ein Stück weit dieser Zweifel in ihm, ob er sich nicht doch zu sehr falsch eingeschätzt hat. Auf jeden Fall war er nicht in der Lage, die aufrichtige, die ehrliche Antwort zu geben, sondern er hat gelogen, als er gefragt wurde, ob er dazugehört. Und das kann man ja sagen beim ersten Mal, okay, er wusste nicht, wie er antworten sollte. Dann wird er aber ein zweites und ein drittes Mal gefragt. Und jedes Mal lügt er wieder. Und er schrickt nicht über sein Versagen, sondern er wärmt sich mit den Knechten und den Dienern des Hohepriesters am Kohlefeuer, als wäre nichts gewesen, als wäre er in der besten Gesellschaft und als wäre die Welt um ihn herum in Ordnung. Vielleicht hat ihm doch auch ein wenig die Selbsterkenntnis gefehlt. Der Künstler Sieger Köder hat diese Szene gemalt, im Palasthof in Szene gesetzt, und wir sehen Petrus in sich zusammengesunken, ein Häufchen Elend. Und da hockt jetzt ein Petrus, der alles andere ist als der Superjünger, der vorne weggeht, der Fels in der Brandung, und Finger zeigen auf ihn. Ja, sie durchbohren ihn fast, sie berühren ihn, der eigentlich im Moment Angst hat, berührt zu werden. Und er wurde schwach vor den Mägden und den Angestellten des Palastes, die ihm auf den Kopf zugesagt haben, er sei mit Jesus zusammen gewesen. Ja, und vornehm würde man sagen, er distanziert sich von diesem Jesus. Er will mit diesem Jesus, zumindest in diesem Moment, nicht in Berührung gebracht werden. Ich bin's nicht, sagt er. Und im Hintergrund, hinter den zwei Soldaten, die uns den Rücken zukehren, sehen wir Jesus, der aufrecht steht, der nicht zurückschreckt und selbst die gepanzerten Kriegsknechte, die wie eine Mauer um ihn herumstehen, die scheinen ihn nicht zu beängstigen. Und wir sehen den Blick von Jesus. Wir sehen den Blick von Jesus, wie er auf Petrus schaut. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, und auch die Augen des Herrn sehen stets auf mich. Und die Beziehung, die jahrelange Beziehung zwischen diesem Petrus und diesem Jesus, die ist in diesem Moment in eine Krise geraten. Und der Petrus, der verkriecht sich hinter der Soldatenmauer, der solidarisiert sich mit denen am Feuer. Ja, und sein Blick schaut eher angstvoll hinauf zu Jesus. Und in diesem Moment müsste eigentlich die Entscheidung fallen. Jetzt ist der Ernstfall. Jetzt kommt es darauf an, will ich mein Leben für dich lassen. Im Garten zog er noch das Schwert und wollte für Jesus kämpfen. Aber jetzt kommt es darauf an. Jetzt muss die Entscheidung fallen. Jetzt ist der Ernstfall. Und es scheint, als ob Jesus im Blickkontakt erneut die Frage nach dem Gehen wollen, den Petrus stellt. Und jetzt ist Petrus nicht so schnell bei der Hand zu sagen, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und vergessen scheint die Beteuerung, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Also Petrus war bloß ein distanzierter Prozessbeobachter, der in den Palasthof des Hohen Priesters gelangt ist, um zu sehen, wie das alles weitergeht. Aber durch den Fingerzeig der Mägde geht diese Distanz verloren. Und unversehens ist er mittendrin in dem Geschehen. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Auch du warst doch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Und selbst als er sich davonschleichen will, wird er wiederum als Anhänger des Galiläers erkannt. Und leugnen, fluchen und schwören machen das Verhängnis nur noch größer. Und der feuerrote Hahn, den wir auf dem Bild sehen, der schreit den Verrat in den Himmel. Der Künstlersieger Köder hat einen Petrus gemalt, der sich verkriecht. Ängstlich schlägt er den Mantel um sich. Kälte steigt hoch, eine Kälte, die der nachtschwarze Himmel spüren lässt. Eine Kälte, die auch kein noch so glühendes Kohlenfeuer zu vertreiben vermag. Es kommt zu einem Bruch zwischen Petrus und Jesus. Oder sind die sprühenden Funken des Feuers, die wir sehen, vielleicht doch Hoffnungsfunken? Liegt etwa in dem Blick Jesu, der Petrus trifft, doch etwas von dem, wozu ihn Jesus trotz aller Schwäche und allen Versagens bestimmt hatte? Ja, sozusagen eine Ermutigung. Du, Petrus, sollst doch mein Fels sein. Du sollst doch die Brüder stärken, gerade jetzt in der Zeit, wo es eng wird, wo Not ist. In diesem Sinn und mit diesen Motiven hat Sieger Köther oft Bilder gemalt. Und in seinen Bildern gehen vielfältige Linien vom Bild zu den Geschichten und den Erzählungen der Evangelien. Da sitzt ein Petrus in sich zusammengekauert, der Versuchung erlegen. Er hat verleugnet, er will Jesus nicht kennen. Aber seine Sprache, die Sprache des Galiläers, sein Dialekt hat ihn verraten. Und bei aller Verzagtheit und aller Niedergeschlagenheit steckt doch schon eine Ahnung von der künftigen Größe in der Wortgewalt und in dem Freimut des Petrus. Nach der Geistsendung an Pfingsten nämlich, wenn Pfingsten der Heilige Geist kommt, dann sehen wir und entdecken wir einen Petrus, der nicht mehr sich verkriecht, der nicht mehr seinen Mantel hochschlägt und sich hinter einer Soldatenmauer versteckt, sondern einen, der aufsteht und der mutig bezeugt. Und so tritt er vor einer riesigen Menschenmenge auf und sagt, Jesus, der von Gott beglaubigt und der durch machtvolle Taten, durch Wunder und Zeichen sich erwiesen hat, der dann auch ans Kreuz geschlagen wurde und umgebracht wurde. Diesen Jesus, den hat Gott von den Toten auferweckt und befreit und lebendig gemacht. Und so sollen auch wir befreit und lebendig leben. Und so wurde aus dem kurzfristigen Scheitern, aus diesem Moment im Vorhof des Palastes und der zeitweiligen Trennung und der Beziehungskrise letztlich und langfristig doch ein Erfolg für die Sache Jesu. Petrus konnte den Blick wieder heben nach seinem Scheitern und wieder eintreten in die Beziehung zu seinem Herrn, der ihn ermunternd anblickt. Und das dürfen wir auch. Auch dann, wenn wir mal in der Krise sind, wenn wir uns mal wegducken wollen oder wenn Dinge in unserem Leben nicht so gut laufen und wir uns auch als Gescheiterte empfinden. Petrus hat seinen Blick dann am Ostermorgen wieder neu ausgerichtet auf den auferstandenen Jesus. Und das sollten wir uns zum Vorbild nehmen und in allem, was uns widerfährt, auch unsere Augen stets auf den Herrn gerichtet halten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.